der für einen sorgt, der sich um einen kümmert, der einen lieb hat, der einen aber auch erzieht, der sagt, wo es lang geht, der den Weg weist. Die Schrift nennt Menschen, die keinen Vater haben, Bastard. Das ist kein gutes Schicksal. Darum, wir wollen uns wirklich freuen, dass wir eine solche Botschaft haben. Der allmächtige Gott will von Menschenkindern der Vater sein. Ein Vater erzeugt, er gibt das Leben weiter. Und so dürfen wir auch verkündigen, dass durch den Geist Gottes auch heute noch Menschen Kinder Gottes werden dürfen. Gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Wir haben es auch schon gehört, dass wir auf das Wort hören wollen. Das Wort ist Geist und ist Leben. Und darin finden wir Wegweisung, dass wir das Ziel erreichen. Hast du auch ein Ziel? Was möchtest du für ein Ziel erreichen? Ich denke, dass wir an diesem Morgen nicht an irdische Ziele denken, wiewohl das natürlich auch für junge Leute ganz besonders nahe liegt, sondern wir haben ein Ziel, unser Zuhause zu erreichen, die ewige Heimat zu erreichen, der Seelenseligkeit. Das ist nicht unangefochten. Da braucht es Wachsamkeit, denn es ist eine böse Macht, ein Feind, den die Schrift den Gott dieser Welt nennt, den Herrn dieser Welt, der sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, der im Luftraum seine Macht ausübt. Und gerade in unserer Zeit, da sehen wir wieder etwas von diesen Auswirkungen. Habt ihr euch schon gefragt, woher dieser überschäumende, glühende Hass gegen Israel kommt, der auch in Deutschland Blüten getrieben hat? Antisemitismus nennt man das ja. Und ich möchte da einfach darauf aufmerksam machen, dass unser himmlischer Vater, der diesen blauen Planeten zubereitet hat und erfüllt hat mit Leben, dass der seine Gedanken im Bibelbuch enthüllt hat bis zum Ende dieses blauen Planeten. Die Schrift sagt es uns, dass die Elemente im Feuer vor Hitze zerschmelzen werden. Aber dass das nicht das Ende ist, sondern dass er für diejenigen, die seinen Weg gegangen sind, die seinem Sohn die Gabe seiner Liebe angenommen haben, eine neue Erde unter einem neuen Himmel und mit dem Mittelpunkt eines neuen Jerusalems schaffen wird, wo er aus seinen himmlischen Sphären Platz nehmen wird in diesem neuen Jerusalem. Das Lamm, der Vater, der Geist, sie werden die Leuchte sein, die Kraft und die Energie in dieser neuen Welt, wo kein Krieg mehr sein wird und kein Tod und kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei, damit auch keine Krankheit, kein Wiedereinander, kein Totschlag, keine Vergewaltigung, auch keine Bestechlichkeit, kein Diebstahl, keine Lüge. Alles, was hier auf und in unserer Zeit den Menschen das Leben so schwer macht, nicht nur unter den Völkern, sondern es geht ja schlussendlich um die Herzen. Schlussendlich geht es ja um mein und um dein Herz. Und so wollen wir miteinander versuchen, heute auch so einen Bogen zu schlagen. Und ich möchte euch einfach auch nochmal lieb machen, dass wir in unserem Wort Gottes, in unserem Bibelbuch forschen dürfen. Weil da Antworten auf die Fragen der Zeit, auf die Fragen der Ewigkeit, auf die Fragen nach dem, was kommt nach dem Tod. Ihr Lieben, wir haben in unserer Bibel Antworten, die die Wissenschaft niemals geben kann. Die Wissenschaft beschreibt, was da ist, aber sie weiß nicht, was kommen wird. Sie kann nur sagen, wo es schief läuft. Aber wir haben einen Herrn, der so wunderbar ist, dass er die Zukunft enthüllt. Und da möchte ich zunächst zum Einstieg lesen aus Jesaja 46, Vers 9 und Vers 10. Da heißt es: Ich bin Gott und keiner mehr, ein Gott, desgleichen nirgend ist, der ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll und vor längst, ehe denn es geschieht. Und Jesaja 46, Vers 13. Ich will Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Wenn wir uns fragen, warum dieser Hass so überschäumt gegen Israel, ihr Lieben, dann haben wir hier dieses Wunder vor Augen, dass es Israel überhaupt gibt, dass seit den Tagen des Römischen Reiches dieses Israel aufgehört hat zu existieren. Wenn wir einfach grobe Zahlen nennen wollen, circa 2000 Jahre zerstreut in aller Herren Länder. Und dann dieses Wunder der Wiederbelebung und der Wiederheimkehr der Juden, aber auch der verlorenen 10 Stämme, wieder nach Hause kommen, nach Israel und dort Bestand haben in vielen Kriegen, wo sie sich verteidigen mussten gegen ihre Feinde. Und in unseren Tagen erfüllt sich ein Wort aus dem Sacharja-Propheten. Ich will Jerusalem zurichten zu einem Taumelkelch für die Völker, die umher sind. Das müssen wir unterscheiden von dem Begriff alle Völker. Und wenn man heute eine Landkarte in die Hand nimmt und diese umherliegenden Völker betrachtet mit ihren großen Flächenländern und dann dieses kleine Ländchen Israel dagegen, dann möchte man meinen, es ist unmöglich für dieses kleine Land zu bestehen gegen diese vielen islamisch geprägten, feindlich gesinnten Staaten, nicht nur weit weg, sondern auch ganz in der Nähe, im Westjordanland. Die Feinde, sie haben sich erhoben. Hamas, Hisbollah, Iran, das sind die Schlagwörter unserer Zeit. Und sie haben sich verbündet, Israel auszulöschen von der Landkarte. Das zionistische Gebilde. Aber die Jerusalem wegheben wollen, sagt der Prophet Sacharja. Alle Völker, die das versuchen, die werden sich zerschneiden, die Hände zerschneiden. Es wird nicht mehr geschehen, dass Israel ausgelöscht wird und kein Staat mehr sein wird, kein Volk mehr sein wird. Und so haben wir darin einfach auch eine Bestätigung. Unser Herr weiß, was die Zeit bringt und was angesagt ist. Und deswegen wollen wir jetzt das Ziel, das wir als Gemeinde Jesu vor Augen haben, uns vergegenwärtigen, indem wir letzte Worte unseres Herrn Jesu betrachten. Es ist ja so, wenn ein Mensch stirbt, dann fragt man, hat er noch etwas verlautbart, hat er noch etwas hinterlassen, hat er noch etwas gesagt. Letzte Worte haben ein besonderes Gewicht, natürlich, aber bei unserem Herrn Jesus, wir wissen, er ist das fleischgewordene Wort, wir haben es schon gehört, er ist Gott. Und wenn wir dieses Wort Gott nennen, dann sprechen wir eigentlich von der Gottheit, nämlich von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und der Jünger Thomas, der hat es ja so ausgedrückt: mein Herr und mein Gott. Das ist das Geheimnis unseres Herrn Jesu Christi, dass er der Anbetungswürdige ist. Er ist Gott. Nun, was hat er denn uns als letzte Worte hinterlassen, letzte Botschaft? Das letzte Buch der Bibel ist die Offenbarung. Dieses Buch hat eine besondere Autorität. Es ist nämlich gegeben und diktiert und eingegeben vom Herrn Jesus persönlich. Die anderen Schriften sind auch inspiriert, aber hier dieses Buch hat diese besondere Autorität. Jesus selbst hat es schreiben lassen. Ihr wisst, Johannes auf Patmos, er war der Empfänger und er hat es aufgeschrieben. Letzte Worte also, letztes Buch und damit letztes Kapitel, Offenbarung Kapitel 22. Aus diesem Kapitel heraus möchte ich eine Botschaft, die sich im ganzen Neuen Testament wiederfindet und die ganz besonders wichtig ist für dich und für mich und für uns als Gemeinde, herausgreifen. Nämlich in drei Versen, in einer dreifachen Wiederholung, sagte Herr Jesus uns, was ihm wichtig ist. Und diese Botschaft, sie lautet in drei Worten. Kennt ihr diese drei Worte wohl? Ich komme bald. Wenn ihr dieses Kapitel aufschlagt, dann findet ihr in Vers 7, in Vers 12 und noch einmal die letzten beiden Verse des letzten Buches, die letzten Worte des Herrn Jesu. Ja, ich komme bald. Und die Antwort, die Johannes sozusagen an stellvertretend für dich und für mich, für die Gemeinden gibt, lautet: Amen. Ja, komm, Herr Jesu. Ist das wohl auch unser inneres Anliegen, unser Gebet? Amen. Ja, komm, Herr Jesu. Jetzt hat man schon so lange davon gesprochen, der Herr Jesus kommt wieder und er ist nicht gekommen, oder? Verliert deshalb die Botschaft an Schlagkraft und an Wirkung? Und eben, das ist die Gefahr, dass man nachlässt in der Vorbereitung, in der Bereitschaftshaltung auf diesen gewaltigen Tag, ich komme. Hast du diesen Tag lieb? Ersehnst du ihn herbei? Das mag mit dieser Frage zusammenhängen, wo in der Gemeinde zu Ephesus ja vom Herrn Jesus angesprochen wurde: Ihr habt vieles, was mir sehr gut gefällt in eurer Gemeinde, aber eines muss ich euch doch erinnern: Ihr habt die erste Liebe verlassen. Was ist das mit der ersten Liebe? Was hat es da auf sich? Ja, jeder, der schon das erlebt hat, er weiß, um was es da geht. Wenn ein Mensch in die Mitte deiner Gedanken und deiner Betrachtungen und deiner Zukunftshoffnung tritt, wo alles andere in den Hintergrund tritt, und diese Sehnsucht und dieses Verlangen nach diesem einen Menschen dich erfasst hat. Erste Liebe. Und so meint es auch der Herr Jesus. Er will uns der Schönste sein, der Wichtigste und der Liebste und der Herrlichste und der Größte, den wir herbeisehnen. Ich habe einmal gelesen von einem Rabbiner, das sind manchmal wirklich recht weise Menschen, der wurde gefragt: Was kann man tun, dass der Messias bald kommt? Ja, sie warten auf den Messias. Und wir warten auf den wiederkehrenden Herrn, der Messias ist. Und da hat dieser Mann gesagt: Je mehr Menschen darum beten, dass der Messias kommt, umso eher kommt er. Und das möchte ich auch uns weitergeben, diese Erwartungshaltung. Ich komme bald. Amen. Ja, Herr Jesu, wir freuen uns darauf, wenn du wiederkommst. Wir warten auf dich. Wir ersehnen dein Kommen. Ich möchte zu dieser Problematik, dass wir erschlaffen und erlahmen in den Nöten dieser Zeit und den Sorgen dieser Zeit, dass wir uns beschäftigen mit dem Zerfall unseres Leibes. Wir wissen aber, so unser irdisches Haus, diese Hütte zerbrochen wird, und das macht uns viel Not und das macht uns viel Kümmernisse. Und da braucht man Medikamente, und da besucht man einen Arzt, dann braucht man eine Operation, und dann braucht man Ersatzteile, vom Herzschrittmacher bis über Hörgerät und künstliche Gelenke, und ich weiß nicht was. Das macht uns viel Mühe und Arbeit. Aber vergessen wir darüber nicht, wir haben hier keine bleibende Stadt. Das sind alles Anrufe aus der Ewigkeit. Seid ihr deiner Vergänglichkeit bewusst? Du wirst vor mir erscheinen. Was wird das für ein Tag sein, wenn wir vor dem Herrn erscheinen? Wir lernen ihn kennen in der Offenbarung Kapitel 1 mit diesen Feueraugen, mit diesen rot glänzenden, wie von Feuer durchfluteten Füßen, mit diesem herrlichen, leuchtenden, gewandten, schneeweißen Haar. Aber mir erscheint einfach so diese Feueraugen, Augen, die wie Feuer sind. Was bedeutet das für uns? Diese Augen, sie durchleuchten uns. Wir haben in der Technik haben wir diese Computertomographen, Magnetresonanztomographen. Die können die Strukturen unseres Körpers, des Erschaffenen, fein darstellen. Aber diese Augen vom Herrn Jesus Christus, die durchdringen unsere total und ganze Persönlichkeit mit allen unseren Gedanken. Die kann keine Maschine aufzeichnen. Mit dem, was wir lieben, mit dem, was wir nicht lieben, mit unseren Taten und unseren Worten. Und da merken wir, wie der Herr Jesus ja schon gelehrt hat, wir müssen Rechenschaft geben von einem jeglichen bösen Wort, das wir geredet haben. Uns verantworten. Ach, wer kann vor diesen Feueraugen bestehen? Nur das, was von Gott kommt, kann bestehen. Und darum ist so wichtig, dass Jesus in uns lebt und dass wir in ihm erfunden werden. Kannst du dieses Evangeliumsgeheimnis verstehen? Kannst du es glauben? Wir in ihm und er in uns? Nur so können wir bestehen vor diesen Feueraugen, und es wird uns alles verbrennen, was da aus irgendeinem Antrieb fleischlich, menschlich, berechnend war. Bruder Ernst Kayser, er hat da einmal einen Traum, den er hatte, erzählt, und der ist mir geblieben. Ich weiß ja vieles nicht mehr, was dieser begnadete Musiker und Komponist und Evangelist gesprochen hat. Da hat er erzählt, dass er in diesem Traum einen Zug einfahren sah in den Bahnhof, und es wurde ihm deutlich, das ist mein Lebenszug. Da findet sich das, was in meinem Leben war, wieder, als Waggons. Und da hat er dem Zug so entlang geblickt, und dann hat er gesehen, oh, aber da fehlt ein Waggon. Es war nämlich in seinem Leben passiert, dass er eine größere Summe einer notleidenden Person geschenkt hat, also ein Opfer dargebracht hat. Und er wusste noch, wie ihm da der Gedanke kam, also das war jetzt doch ein Opfer. Ja, sozusagen, ob das wohl auch jeder so macht. Und den Wagen hat er vermisst, das große Opfer, wo er selber fast nichts hatte, hat er trotzdem die Not einer anderen Person gelindert. Und da ging er zum Schaffner in diesem Traum. Der hat so ein großes, dickes Buch hat er erzählt. Und er hat gesagt, sieh, ich vermisse an diesem Zug, vermisse ich diesen Waggon mit dieser Geldspende, mit dieser Hilfe. Und da habe dieser Kondukteur, der Kontrolleur, habe da geblättert in seinem großen, dicken Buch und hat gesagt, sieh, ich kann den Waggon, ich kann das nicht finden. Und dann ist er erwacht. Ihr Lieben, und dann wurde ihm klar, dass dieser fleischliche Beweggrund, ja, das war aber jetzt was, da habe ich jetzt was Gutes getan, habe ich jetzt was geleistet, dass dieser Ich-Bezug ihn sozusagen die Wertschätzung für diese Tat vor seinem Herrn gekostet hat. Also das hat mich auch beeindruckt, wisst ihr. Wie schnell wir sowas denken können von uns. Ihr habt den Bruder Samuel Baylor ja auch gekannt. Ich habe mit ihm Unterweisungskurs zusammengehalten. Und da habe ich ihn auch mal so ein bisschen herausgefordert und habe ihn mal so richtig gelobt. Viele Brüder und Schwestern haben ihn geschätzt. Jawohl, und er hat das Wort Gottes treu verkündigt und gelesen und so weiter. Einfach, ich habe versucht, ihn wirklich zu loben. Und wisst ihr, was er dann als Antwort gesagt hat? Das hat mir der Teufel auch schon gesagt. Das hat mir der Teufel auch schon gesagt. Ja, er hatte diese Schliche des Feindes, die hat er auch schon erlebt. Ei, der Feind will unser Ich groß machen. Und was sagt die Schrift? Alles, was hoch ist vor den Menschen, ist ein Gräuel vor Gott. So zerschlägt der Geist Gottes das, was uns Menschen so wichtig ist. Wenn es nur mir gut geht, wenn nur ich mein Einkommen habe, wenn man nur mich wertschätzt und ich und ich und ich. Nein, es zählt etwas anderes. Es zählt das, was er getan hat. Wir sind die Nichtsen. Bruder Mast hat erzählt früher, da hat man den evangelischen Brüderverein mit einem Schimpfwort belegt und hat gesagt, das sind die Perfektionisten. Und Bruder Mast hat gesagt, nein, wir sind nicht die Perfekten, sondern wir sind die Perfektionisten. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Und diesen Reichtum, den wir in Jesus Christus haben, den dürfen und den müssen wir auf den Leuchter stellen. Und schlagwortartig sind das die Ist und die Hat und die Haben. Wer wir sind, was bist denn du, wenn es dich betrifft? Ein Abgrund voller Sündengift. Aber was bist du, Lamm, in deiner Pracht, ein Mensch, der Engel weichen macht. So rein, so schön, so auserwählt, dass mir es an Worten der Beschreibung fehlt. Ihr Lieben, das ist eine eigenartige Spannung, die darin liegt. Wer bin ich? Und wer bist du? Ach, dass wir dieses wunderbare Evangelium bestaunen und anbetend sagen dürfen, das ist die Gnade. Das ist die Gnade. Denn aus Gnade bin ich selig geworden. Nicht aus den Werken, auf das ich nicht jemand rühme. Gottes Gabe ist es. Und was ist diese Gabe? Es ist der Sohn. Es ist der Herr Jesus Christus, diese Gabe. Nun, wir wollen etwas ja schauen, auf das ich komme. Und da braucht es die Wächterstimme. Da habe ich, was mir in letzter Zeit wichtig war, gefunden in Jesaja 62, wollen wir gerne einmal aufschlagen. Wir können die Gemeinde Jesu auch als das Jerusalem bezeichnen. Und da hat der Vater im Himmel auch in prophetischer Aussage ein Amt begründet, das Amt der Wächter, Jesaja 62, Vers 6 und 7. O Jerusalem, ich will Wächter auf deine Mauern bestellen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nimmer stillschweigen sollen und die des Herrn gedenken sollen auf dass bei euch kein Schweigen sei und ihr von ihm nicht schweiget, bis das Jerusalem zugerichtet und gesetzt werde zum Lobe auf Erden. Hier in diesem Kapitel, da wird die Trostbotschaft auch für das irdische Jerusalem verkündigt, nämlich die Herrlichkeit, für die es bestimmt sein wird, könnt ihr selber nachlesen in diesem Kapitel Jesaja 62, wie es von dem Vater im Himmel selber zubereitet werden wird, ihm zu einem Lob und zu einem Schmuckstück, zu einer Krone. Aber bis es soweit sein wird, sollen die Wächter auf den Mauern Israels, das Volk in Jerusalem, die Gemeinde, immer wieder daran erinnern, er kommt. Noch geht es uns dreckig, noch werden wir verachtet, noch sind wir gehasst. Und so geht es auch der Gemeinde Jesu. Die Verfolgung nimmt immer mehr zu. Und der Herr Jesus, er spricht zwar nicht da vom Antisemitismus, aber vielleicht doch auch, wenn er sagt, ihr müsst gehasst werden von allen Völkern um meines Namens willen. Und in dieser Bedrängnis, da braucht es immer wieder Trost und Mut und Ausrichtung. Der Herr kommt, unsere Zukunft kommt, die Herrlichkeit kommt. Und ich spreche gerne von der Herrlichkeit des Reiches Gottes, von dem, was uns da erwartet, welche Segenszeit. Aber natürlich, wir wissen, die Entrückung kommt, bevor Jesus wiederkommt in der sichtbaren Ankunft. Bevor er auf den Ölberg kommt, kommt er für seine Gemeinde. Und wir haben für diese sichtbare Wiederkunft Jesu auf den Ölberg sichtbare Zeitzeichen. Aber für seine Wiederkunft, für seine Gemeinde, hat er nur gesagt, seid bereit. Ihr wisst Zeit und Stunde nicht, seid bereit. Und so braucht es auf den Mauern Jerusalems immer wieder diese Wächter, die die Naherwartung der Gemeinde lieb machen. Ich komme. Und wenn du das ernst nimmst, dann denk doch mal an eine Hausfrau. Eine Hausfrau, wenn sie Gäste einlädt oder erwartet, was macht die dann? Womöglich, wenn es hochgestellte Gäste sind, nicht? Was macht sie dann? Ja, dann, oder wenn sie auf ein Fest geht, die erste große Frage ist, ja, ist bei mir zu Hause auch sauber? Kann ich auch jemand empfangen? Und die nächste Frage ist, Monika, was ist wohl die nächste Frage? Wenn du Gäste erwartest und dich freust und vielleicht hochgestellte Personen, was ist die nächste Frage? Was ziehe ich an? Ich stehe vor meinem Kleiderschrank. Ist er leer oder ist er voll oder halb voll? Oder quillt er über? Was ziehe ich auch an? Wie bin ich schön genug? Den Besuch würdig zu empfangen, ist alles sauber, ist alles rein. Und ihr Lieben, diese Gedanken in der Vorbereitung, ich komme, die sollen uns auch beschäftigen. Bist du schön genug? Wie kann ein sündiger Mensch schön genug sein, Gott zu empfangen, diesen Feueraugen zu begegnen? Wie kannst du bestehen? Ach, wir für uns haben keine Chance. Wenn die sündigen Begehrnisse, wenn die bösen Worte alle erscheinen, welcher Mensch kann dann noch begegnen, bestehen, Zorn und Zwietracht, Nachtragen, Eifersucht, Eitelkeit, Hoffart? Ah, wie kann da ein Mensch noch bestehen? Für all diese Dinge, wo du für dich selber gelebt hast und nicht den Herrn gelobt hast und gepriesen hast, verlorene Zeit. Und dann bleibt uns immer nur eines. Und das hat mich auch beeindruckt. Ich habe eines Tages einen Besuch gemacht bei einem früheren Freund. Und der sagte dann, am Ende des Lebens bleibt nur Jesus. Wisst ihr, da sind dann alle Erkenntnisunterschiede, wo sozusagen die verschiedenen geistlichen Gemeinden ja auszeichnen, die eine Gemeinde so geprägt, die andere Gemeinde so geprägt. Am Ende, wenn wir in die Ewigkeit gehen und du blickst zurück, was bleibt, ist nur Jesus und das, was er getan hat. Ein Bruder, er hatte eine Krebserkrankung, er war im Krankenhaus und er wusste, es ist Endstation, habe ich ihn besucht. Dann sagte er mir, Peter, der Teufel kommt und ficht mich an. Einmal sagt er, dir kann es doch nicht fehlen. Schau mal, du hast im Chor mitgesungen. Du warst Ältester in einer Gemeinde. Du hast das Wort Gottes verkündigt. Und dann kommt er wieder und sagt, du hättest da noch mehr tun sollen und da hast du versagt und das war nicht recht. Und Lob und Dank, er hat diese Stimmen erkannt. Die Stimmen, die das Ich, das fromme Ich, groß machen wollen. Und die Stimme, die Sünde, die Verlorenheit, die Verderbnis unseres Fleisches vor uns hinstellen. Da braucht man Jesus. Da brauchst du den, der durch sein Blut dich gereinigt hat. Da brauchst du den Glauben und das Vertrauen an ihn, der sich selbst gegeben hat für dich und mich, dass der Vater dich in seinem Sohn sieht. Und wenn der Vater den Sohn sieht, weil du in ihm verborgen bist, weil der Geist Gottes uns in Jesus Christus hineintaucht, das ist ja auch dieses Bild der Taufe, nicht? Wir werden hineingetaucht, hinuntergetaucht in den Tod Jesu. Der Tod Jesu wird uns zugerechnet. Wir sind Gestorbene für Welt und Sünde, dem eigenen Ich. Und dann wird der Täufling ja wieder herausgehoben aus dem Bild des Todes und hineingestellt in das Leben, in das neue Leben, das Leben mit dem Herrn Jesus Christus. Er in mir und ich in ihm. Ihr lieben Seelen, also wer da den Durchblick hat, der kann immer nur wieder staunen über dieses wunderbare Geheimnis. Aber nun, Wächter auf Jerusalems Mauern. Der Herr kommt, macht euch bereit. Diese Wächter sind ja gut, aber es gibt auch die falschen Wächter. Was rufen die falschen Wächter? Die Bibel sagt, wenn sie werden sagen, Friede, es hat keine Gefahr, wird sie das Verderben schnell überfallen. Es gibt ein Kapitel im Neuen Testament, wo der Herr Jesus, der ja auch der Oberste der Wächter ist für seine Gemeinden, oder? Ihr kennt dieses Bild von den 7-Cent-Schreiben. Jede Gemeinde ist ein Leuchter, wo das Licht des Evangeliums leuchtet. Und dann steht geschrieben, und er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Das heißt, was der Herr Jesus jetzt im Himmel tut, ist nicht Urlaub machen, sondern er ist stets und ständig damit beschäftigt, wie es seinen Gemeinden ergeht. Und da gibt es auch Einbrüche, da gibt es Fehlentwicklungen, da gibt es Korrekturbedarf. Und mit dem sollten wir uns eigentlich auch beschäftigen, damit wir nicht auf die falschen Wächter hereinfallen. In Lukas 12 im Neuen Testament sagte Herr Jesus ja diese Geschichte, dass wir umgürtet sein sollen, unsere Lichter brennen lassen sollen und dass wir warten sollen auf den Herrn, bis er kommt von der Hochzeit. Es kann spät werden. Seid wachsam, seid erwartend und seid dienstbereit. Und dann kommt dann auch noch als nächstes von dem Knecht, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Und er fängt an, fleischlich zu handeln, menschlich zu handeln, seine Mitknechte zu bedrängen und so weiter. Lukas 12, könnt ihr lesen, ist eine wunderbare Schilderung von Herrn Jesus, wie er diese Bereitschaft auf sein Kommen uns lieb machen will. Siehe, ich komme. Seid nun bereit, wie die Knechte, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbricht und kommt von der Hochzeit, auch wenn es ganz spät wird. Und dann schildert er diese Nachtwachen, 4 Nachtwachen. Und wenn es gar in der 3. Nachtwache wäre, dann ist ganz dunkel. Das ist die schwierigste Nachtwache. Ich war nicht bei den Soldaten, aber ich weiß, die schwierigste Nachtwache ist die von 12 Uhr oder 0 Uhr bis 3 Uhr. Da pfeift kein Vogel, da ist es total dunkel, da hast du keine Ablenkung, da wird nichts sozusagen vom Tag noch, bleibt nichts. Nacht ist es, dunkel ist es, finster ist es, keine Hoffnung. Und dann noch festhalten. Festhalten mitten in der Nacht, aber mein Herr kommt. Ich darf durchgetragen werden. Und das ist auch das, was wir beten müssen und bitten müssen für unsere Geschwister, die in der Verfolgung leiden, die im Kerker schmachten, wo Kinder ihnen vorenthalten werden, weggenommen werden, wo Väter eingesperrt werden, gar sterben, den Familien geraubt werden und dann mit diesem Unrecht zurechtkommen, mit dieser Verfolgung zurechtkommen, mit den Nachteilen um Jesu Willen zurechtkommen. Was haben wir da für ein bequemes Christenleben? Aber ich sage euch, das lohnt sich. Diese Brüder und diese Schwestern, sie werden in besonderer Weise ausgezeichnet sein. Schaut, lest einmal in der Offenbarung, in diesem 6. Kapitel, meine ich, ist es, wo uns gezeigt wird, die apokalyptischen Reiter und wo die Seelen unter dem Altar an heiligster Stätte im Himmel erwachen und rufen, Herr, wann wirst du unser Blut rächen an denen, die auf Erden sind? Ja, sie haben die Strafe für dieses Unrecht, das ihnen getan wurde, dem Vater überlassen. Sie haben sich nicht selbst gerecht. Sie haben nicht nach Rache getrachtet. Und das ist das, was mich so beeindruckt. Sie sagen uns, die wir so wohlbehütet noch in der Freiheit leben, betet für uns, nicht, dass unsere Feinde vernichtet werden. Betet für uns, dass wir standhalten, dass wir durchhalten im Glauben, in der Hingabe an den Herrn Jesus Christus. Und dort rufen sie unter dem Altar nach diesem Gericht, das kommen wird. Rächet euch nicht selbst, meine Liebsten, sondern gebet Raum dem Zorn Gottes. Das ist das, was auch in unserem kleinen Christenleben wichtig ist, dass du deinen bösen Nachbarn nicht verfluchst, sondern ihn segnest, die dich beleidigen, segnest. Segnet, die euch hassen und die euch beleidigen, die euch Unrecht tun. Ach, ihr Lieben, was haben wir da alles zu überwinden? Was haben wir da zu lernen? Was haben wir da für einen Kampf zu kämpfen? Und darum geht es. Darum geht es in dieser Bereitschaftshaltung. Ich habe diese Zeit nicht, dass wir im Einzelnen es noch betrachten könnten, aber bereits in Jesaja 62 wird uns noch am Ende des Kapitels oder Vers 10 und 11 zugerufen, gehet hin durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, räumet die Steine hinweg oder die Anstöße meinem Volk, räumt in meinem Volk die Anstöße weg. Dazu braucht es die Wächterstimmen und dazu braucht es, dass wir den Erzwächter, den Herrn Jesus, studieren. Ich habe diese Sendschreiben, wo der Herr Jesus ja seinen Gemeinden dient, und wo er auch die Mängel aufzeigt, habe ich gesehen, wie er an der Lehre und an den Lehren Anstoß nimmt. An der Lehre Bileams, an der Lehre der Nikolaiten, an der Lehre derer, die auf Isabel hören. 3 Lehren und alle 3 Lehren haben eigentlich zum Inhalt eine Vermischung des Geistes mit dem Fleisch. Sie sind Gemeinde anscheinend, aber sie verkündigen eine Freiheit, die der Geist Gottes so nicht meint. Der Geist Gottes verkündigt keine Freiheit im Fleisch, sondern vom Fleisch. Und das zu studieren, ihr Lieben, das macht uns alle hilfsbedürftig und es lässt auch das Leben mit dem Herrn Jesus nie langweilig werden. Wenn es darum geht, wie es einmal jemand ausgedrückt hat, wenn wir nicht geistlich sind bis ins Fleisch, dann sind wir fleischlich bis in den Geist. Das ist unser Kampf. Der Feind wütet zwar in dieser Welt und wir sehen es an den Zeichen der Zeit, wie er Israel bedrängt und vernichten will, aber unser Feind ist nicht in erster Linie der Satan, der ist viel näher. Das ist das eigene Ich. Und als Beispiele möchte ich euch da mal einfach bitten, mit mir mal aufzuschlagen, 2. Timotheus Kapitel 3, wo der Apostel Paulus ja sogar von der Endzeit spricht, aber ich bin überzeugt, das war schon immer so, aber in der Endzeit wird es noch besonders intensiv werden. In den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen, 2. Timotheus 3. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten. Ja, wie tief schaut doch der Geist Gottes in unsere Denkweisen hinein, die viel von sich halten. In einem Versammlungssaal, da stand vorne ein Plakat und da stand drauf: Sage nicht, du seist demütig, wenn du noch beleidigt werden kannst. Viel von sich halten, das ist die Ursache für das Beleidigtsein, für die beleidigte Leberwurst. Wie schnell sind wir verletzt? Tragen wir nach? Ach, viel von sich halten ist ein Gräuel vor Gott. Menschen, die von sich etwas Hohes halten, sie sind hoch zu halten, Ehren zu ehren, den Hut vor dir zu ziehen. Wie schnell ist man dann eben verletzt in seinem Stolz, in seinem Eigengefühl. Ja, also, wie tief geht es doch, oder? Jetzt gucken wir mal schnell weiter. Geizig, oder bist du nur sparsam? Geizig, ruhmredig, prahlerisch, wo man andere damit dann vielleicht auch ein wenig demütigen kann, wenn du dich selber groß machst, machen die anderen ja gerne klein, hoffärtig. Man will etwas gelten, man will etwas sein, wem willst du gefallen? Für wen machst du dich schön? Lästerer. Wie viele Menschen lästern den Namen des lebendigen Gottes und merken es nicht mal. Ne? Sie missbrauchen den Namen Gottes durch Unbewusstes im Munde führen. Schon allein, das ist eine Sünde, die unser Volk durchzieht. Wenn man sich freut, wenn man sich aufregt, oh Gott, ach Gott, Herr Gott und Gottle, grüß Gottle. Ja, ihr Lieben, was ist denn das? Den Eltern ungehorsam. Eine schwierige Situation. Eltern- und Kindbeziehung. Da braucht es Gnade für die Eltern und für die Kinder zu einem guten Miteinander. Für die Achtung, für die Wertschätzung, für das, was die Eltern für uns tun. Und dass wir ihnen nicht undankbar, ist das Nächste, undankbar, ihnen nicht undankbar begegnen. ungeistlich. Ja, wenn das Fleischliche, das Menschliche die Oberhand gewinnt und nicht mehr das, was der Herr Jesus meint. Lest mal die Bergpredigt. Ihr Lieben, da werden wir ganz klein. Und da wird uns der Kampf aufgezeigt, in den wir hineingestellt sind und den wir selber nicht gewinnen können. Ja, was schwätzt du jetzt? Ja, wir selber können ihn nicht gewinnen. Deswegen muss ja gerade die Beziehung zum Herrn Jesus so nahe sein, dass er uns der Erste und der Liebste ist, der Schönste, dass wir immer die Nähe von ihm suchen und er kann uns helfen, dass wir überwinden können. Dass wir auch sagen können, du, es tut mir leid. Dass wir zu unserem Herrn Jesus gehen als Erstes und sagen, Herr, vergib mir. Es tut mir leid, ich habe nicht geistlich gehandelt, ich habe fleischlich gehandelt. Ja, und so weiter. Könntet ihr ja selber lesen, was da an der Tiefe des Geistes Gottes aufgezeigt wird. Lesen wir im Kolosser Kapitel 3, da kommt ein Hammer. So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Ehebruch, Hurerei und so weiter. In Galater 5, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, als da sind. Die Sünden des Fleisches und ach, Zorn und Zank und Zwietracht. Darum der Kampf, den wir führen, ist ein Kampf gegen das Fleisch. Kann ich auch sagen, gegen die Sünde. Und da merken wir, wie nahe die Sünde uns ist. Und da brauchen wir einfach Hilfe. Da brauchen wir den Herrn Jesus. Und wenn wir am Ende unseres Lebens ankommen, dann war alles nur Gnade. Wenn wir stehen geblieben sind im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus durch Buße und durch Beugung, Vergebung unserer Schulden, unserer Sünde erhalten haben. Und dann wollen wir so sagen, wie auch der Apostel Paulus gesagt hat, ich habe Glauben gehalten. Was heißt das? Ich bin bei meinem Herrn Jesus geblieben. Ich habe von ihm Gnade um Gnade in Anspruch genommen und er hat mich nicht verlassen, er hat mich nicht verstoßen, er hat mich durchgetragen. Ich habe Glauben gehalten. Und hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Nicht aber mir allein, sondern auch allen. Wie geht's weiter? Die seine Erscheinung lieb haben. Merkt ihr etwas? Ich komme bald, die seine Erscheinung lieb haben. Herr Jesus, wir freuen uns, wenn du kommst. Danke, dass du kommst. Amen.